herzlich willkommen zu einer neuen Episode, ja sogar einer neuen Staffel von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In der heutigen Folge und in dieser Staffel geht es um Schätze. Schätze in Wien, Schätze in der Schatzkammer, geschätzte Schätze und eigentlich auch falsche Schätze. Ja, was aber unser besonders glänzender Tipp ist, bevor es jetzt losgeht und nachdem ihr diese Folgen gehört habt, sind die 1000 Things Erlebnis- und Kulinarikbücher 2026. Die sind jetzt unter anderem im Online-Shop von diesem super tollen Blog zu bestellen, von unseren Freundinnen und Freunden dort, die kuratiert zusammengestellt haben, unter anderem Erlebnistipps und auch Gutscheine für sehr nette Lokale. Und wir finden es eine total gute Ergänzung, wenn ihr einen Erzähl mir von Wien Spaziergang gemacht habt oder sogar eine Führung mit der Fritzi gebucht habt als Weihnachtsgeschenk, dass ihr dann dort in ein empfohlenes Lokal einkehrt und einen dieser Gutscheine einlöst. Das Gute ist, mit als treue Erzähl mir von Wien Hörerinnen und Hörer gibt es auch ein Goodie. Und zwar, wer den Gutscheincode Erzähl mir von Wien 1000, nämlich die Ziffer 1000, eingibt, der bekommt dieses wunderschöne Buch kostenlos zugesandt. Genau, und wer eine Führung mit der Fritzi buchen möchte, ein wunderbar bestes Weihnachtsgeschenk, der mache was, liebe Fritzi?
Er schreibe mir ein Mail unter fritzi@erzaelmirvon.wien und ich schicke einen Gutschein.
Genau, für eine Führung. Und man kann sich nämlich bei der Fritzi dann sogar aussuchen, wohin es gehen soll. Das ist sehr toll. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich jetzt schon auf eine glänzende Podcast-Folge über die Schatzkammer und Schätze in der Wiener Schatzkammer. Und ich sage Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, ich schätze mich sehr glücklich, mit dir heute über Schätze sprechen zu können. Mhm. Wir werden in dieser Folge über die Schatzkammer mal sprechen, oder? Fangen wir so an?
Ja, gute Idee.
Erzähl.
Ja, historisch vielleicht. Das wollen wir mal kurz anfangen. Der erste, der also wirklich einen Hofantiquarius bestellt hat, war Ferdinand I., der Nachfolger von Maximilian in Wien.
Das war ungefähr im 16. Jahrhundert, oder?
16. Jahrhundert, ja. Da ist also 1519 ist der Maximilian gestorben und der Ferdinand ist dann in angemessener Zeit aus Spanien nach Wien gekommen.
Ah, und der hat so viele verschiedene Sachen mitgebracht, oder was?
Die haben also verschiedene, die Habsburger waren Sammler, die haben gesammelt von Bildern über Absonderlichkeiten, kann man sagen, über wertvolle Edelsteine, also alles
Blumen,
Mögliche.
Liebschaften.
Ja, aber
Kinder.
Die haben wir nicht ausgestellt und die Kinder haben wir auch nicht ausgestellt. Aber er hat einen Hofantiquarius gehabt, den Jacopo della Strada. Jacopo Strada. Und den man vielleicht kennt, wenn man manches Mal ins KHM geht.
Das Kunsthistorische Museum.
Ja, genau. Und da gibt es ein Bild von Tizian, das diesen Jacopo Strada darstellt. Mhm. Also kann man sich ein Bild vor Augen.
Ist das Kunsthistorische Museum quasi für diese Sammlung geschaffen worden?
Für die Gemäldesammlung, ja. Also für Steine und so weiter war dann das später, nach der Eröffnung des neuen Naturhistorischen Museums. Eben die Kunstkammern, die ja schon in der Hofburg eingerichtet waren, sind dann auch ins neue KHM gekommen. Während die Gemäldegalerie ja ursprünglich in der Stallburg war und dann im Belvedere.
Stallburg, wo ist die?
Wo die Lipizzaner drinnen sind.
Ah, das war eine Gemäldegalerie?
Da war
eine
Gemäldegalerie und dann ist ins Belvedere gekommen und dann eben ins neue Haus.
Am Ring. Also das ist das, was wir jetzt als kunsthistorisches Museum kennen.
Ja. Und okay. Diese Kunstkammer von Ferdinand I. Ist dann unter Marie Theresia, also doch einige Zeit später, zugänglich gemacht worden, also neu aufgestellt worden.
Also quasi dieser Jacopo della Strada hat die katalogisiert, hat also geschaut, was ist da drinnen, das waren halt alle möglichen schönen Sachen. Und diese ganzen, allen möglichen schönen Sachen, da waren Sachen drinnen, die eben wertvolle Edelsteine sind zum Beispiel,
ja.
Aber auch Kurioses, oder?
Kurioses, verschiedene Besoare zum Beispiel,
das
jeder Harry Potter-Leser kennt. Besoare sind Steine, die sich bilden in Ziegenmägen, in einem Ziegenmagen. Und die eben sehr groß teilweise sind und die bearbeitet worden sind und auch dazu verwendet wurden, um festzustellen, ob er Essen vergiftet ist oder nicht, hat man geglaubt.
Aha. Wie hat man das gemacht mit dem?
Man hat ganz einfach das Essen damit betupft und wenn sie das verfärbt hat in einer gewissen Weise, dann hat man gewusst, aha.
Und das stimmt wirklich?
Nein, das stimmt nicht. Und das Ganze hat man auch mit sogenannten Natternzungen gemacht. Mhm. Diese Natternzungen hat man zuhauf gefunden in Wien. Und zwar war das nichts anderes als Haifischzähne.
Also falsche Nattern.
Falsche Nattern, das wusste man aber nicht. Man wusste nicht, dass in Urzeiten hier ein großes Meer war, das also bis zum Kaukasus gereicht hat. Und da waren riesige Haie, sind in diesem Meer geschwommen. Mhm. Und die haben eben Zähne gehabt und die Zähne sind übrig geblieben, Jahrtausende. Und man hat eben geglaubt, das sind Natternzungen. Auch die hat man verwendet.
Aber in Wirklichkeit war es ein Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht?
Da hat er es nicht mehr dran im Gesicht, weil das Gesicht war verwest. Und dann hat es noch was gegeben, was man verwendet hat. Und zwar hat man geglaubt, ein Einhornhorn kann, mit einem Einhornhorn kann man feststellen, ob er Essen vergiftet war.
Ah ja.
Und praktischerweise hat es gegeben zwei Dinge, wovon eines immer Einhorn war, Einhornhorn war, ist ja schwierig. Und zwar waren das zwei, also es hat geheißen, unveräußerliche Erbstücke des Hauses Habsburg.
Aha.
Die haben als so wahnsinnig wertvoll erachtet, dass man gesagt hat, das gehört immer dem Ältesten des Hauses Habsburg. Aha. Und der muss es dann aufbewahren und weitergeben.
Okay.
Und zwar war das die Achatschale, heißt das.
Also das war das Einhornhorn?
Und das Einkürn hat dieses Einhornhorn geheißen. Und beides ist jetzt in der Schatzkammer ausgestellt. Und zwar ist diese Achatschale wirklich sehr große Schale aus einem Achat.
Also so ein Durchmesser von einem halben Meter oder was?
Mehr, naja, halben Meter.
So groß?
Ja, halben Meter sicher. Aus einem Achat im 4. Jahrhundert herausgeschliffen, hauen, was auch immer.
Das ist ein lila Stein, gell?
Grün.
Grün.
Oder grünlich. Und man hat auch gesagt, das ist der Heilige Gral.
Naja,
was ich also, praktisch. Ja, ein bisschen unpraktisch, ja genau.
Also der Heilige Gral ist quasi ein mystisches, beides.
Ja,
Gefäß,
mythisch, mystisch.
In dem der, nicht Franz Josef, sondern Jesus Christus, Entschuldigung, das Blut in Wein, nein, wie war die Geschichte?
Nein, das beim letzten Abendmahl verwendet wurde, wo er gesagt hat, dies ist mein Leib zum Brot und dies ist mein Blut
zum Wein.
Und das eben, der Heilige Gral wird gesucht und gesucht. Und ist schon hundertmal geglaubt, hat man geglaubt, dass er gefunden worden ist. Und unter anderem hat man auch diese Achatschale als Heiliger Gral bezeichnet und hat das umso mehr geglaubt, weil jemand gesagt hat, dass Christo als Schrift erscheint auf dieser Achatschale mit einem X am Anfang, also Christo. Mhm. Das ist aber nicht immer, das kann man nicht immer sehen und das Interessante an dem Ganzen ist, dass 2009 eine Dokumentation vom ORF gemacht worden ist und da ist natürlich diese ganze Sache ausgeleuchtet worden und siehe da, man hat die Schrift gesehen.
Ah.
Kann man sich auf YouTube anschauen.
Wir werden den Link verlinken.
Werden wir verlinken. Die, da erscheint wirklich, das scheint Äderung im Stein zu sein. Ne?
Wow.
Also es ist nicht, man kann feststellen, dass es nicht hineingemeißelt ist als, was weiß ich, als Initialen von einem Bildhauer oder so, sondern es ist natürlich und das hat dem Ganzen natürlich einen heiligmäßigen.
Das haben die im 4. Jahrhundert schon gesehen, wahrscheinlich.
Naja, in Wien haben sie es im 16. Jahrhundert erst gesehen. Aber manches Mal ist eben auf die Lichtverhältnisse wahrscheinlich angekommen.
Und hast du schon mal gesehen, in echt?
Nein, ich schaue jedes Mal, wann ich hingehe, aber ich habe es noch nie gesehen. Aber es wird auch nicht so ausgeleuchtet sein, dass man es sieht. Wenn man es über. Aber nachdem man es auf diesem YouTube-Video sieht, nehme ich also fast an. Und das Einküren, das Einhorn, ist ein schwieriges Wort, wie gesagt, sehr hoch. Und das gehört auch zu diesen zwei wertvollen.
Und wie lang ist dieses Dingen. Einhornhorn?
Würde ich sagen, zwei Meter, zwischen so zwei groß. Meter und 2,50 Meter, ja.
Wow.
Weil das Einhorn ist ja sehr mythisch, also das ist ja wirklich ein mythisches Tier und vor allem nicht zu fangen, klarerweise.
Ja, sicher nicht.
Außer es legt den Kopf in den Schoß einer Jungfrau, dann ist es so beruhigt, dass man es fangen kann.
Chili, chill. Und dann reißt man dem armen Tier das Horn weg.
Ja, ist ein Jammer.
Das ist, aber, und das war dann die Maria Theresia, die dieses Einhornhorn gefangen hat, weil du zuerst gesprochen hast. Oder was hat die damit gemacht?
Also mit 16 Kindern, die mich wundern, waren so Jungfrau. Also das Ganze ist dann natürlich immer weitergegangen und die Maria Theresia hat dann im 18. Jahrhundert eine Neuaufstellung gemacht, was man auch darauf zurückgeführt hat, dass man gesagt hat, sie hat das Ganze vielleicht nicht so gedrängt, nicht so dicht gedrängt aufgestellt, weil sie wahrscheinlich von diesem Schatz etliches verkauft hat oder vieles oder weiß ich nicht, um ihre Kriege, um den österreichischen Erbfolgekrieg mit zu finanzieren. Kann sein, kann auch nicht sein.
Also auch da weiß man nicht, so wie bei den aktuellen Ereignissen, was vorher war und was davon geblieben ist.
Naja, bei den aktuellen weiß man ja, was rausgenommen worden ist.
Achso, da weiß man, was weg ist.
Da weiß man, was weg ist auch, ja, aber was rausgenommen worden ist. Aber das hat man bei der Maria Theresia also jetzt nicht mehr so genau gewusst. Und diese zur Schaustellung konnte man besuchen und anschauen. Es war relativ teuer, hat 25 Gulden gekostet, was ein horrendes Geld war. Aber es konnten um diesen Betrag 7 Personen hineingehen.
Und sich diese ganzen Schätze anschauen.
Und sich die Schätze anschauen.
Sehr clever eigentlich, sehr modern.
Ja, das hat sie aber aufgehört, wie der Josef II., also wie die Maria Theresia gestorben ist. Und dann ist das Ganze in die Obhut des Burgpfarrers gekommen und ist bis Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, also nicht mehr zu besichtigen gewesen. Und dann schon, und dann ist das Ganze restauriert worden und neu aufgestellt worden.
Also ganz kurz noch, die Schatzkammer ist in der Wiener Hofburg.
Im Schweizer Hof.
Im Schweizer Hof und quasi, ja, kann man hingehen und ist schon sehr beeindruckend, wie viel Bling Bling dort ist. Also es ist wirklich ein Schatz, wie man sich den vorstellt. Allerdings muss ich sagen, ich war, weiß ich nicht, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren das letzte Mal dort und ich war eben ein bisschen enttäuscht, weil eben so wenige weltliche Schmuckstücke da waren, also so Tiaras und Colliers.
Also gut, du warst die englischen Kronjuwelen.
Habe ich leider auch nur einmal gesehen, aber ich mag so Glitzerzeug, echtes Glitzerzeug.
Ja, das gibt es bei uns bei den Kronjuwelen nicht, aber ich meine, immerhin sind sehr viele Sachen, also es sind die österreichischen Kroninsignien.
Genau, weil das ist nämlich auch noch wichtig, weil jetzt mit diesen Ereignissen, dass eben die so Juwelen aus dem, die früher in der Schatzkammer waren, wieder gefunden worden sind, sagt man mal Kronjuwelen. Ich meine, das ist doch eigentlich, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Weil
meiner Ansicht nach nicht.
Erklär mir, was Kronjuwelen von.
Kronjuwelen sind für mich die Krone, klarerweise, ja. Ist Zepter und der Reichsapfel.
Und
halt das Gewand dazu. Ne?
Das ist aber auch dort ausgestellt.
Natürlich.
Aber von wem eigentlich? Von wem sind die Reichsinsignien dort in der Schatzkammer zu finden?
Also einerseits vom Kaisertum Österreich.
Ja, also der Franz der.
Also sagen wir, als erstes ist ausgestellt der Karkasse vom Erzherzog Hut. Das ist ja für Österreich eigentlich sehr, sehr wichtig, weil ja Österreich bis 1804 ein Erzherzogtum war. Österreich war nie ein Königreich.
Nein.
Und die Königtitel, die es hatte, war Ungarn. König von Böhmen, König von Ungarn. Mhm. Jerusalem, aber das ist ja nur
ein Titel. Was ist eine Karkasse?
Das, das Gerüst ohne Samt und ohne Hermelin.
Aha.
Was ja normal ist, was ja der Erzherzoghut hat.
Also der österreichische Erzherzoghut ist in der
Einer, der Original ist in Klosterneuburg.
Genau.
Mhm. Aber einer, den man verwendet hat halt für gewisse Anlässe, ist dort eigentlich sofort, wenn man reinkommt. Mhm. Dann sind die österreichischen Reichsinsignien.
Mhm.
Das ist eben die Rudolfskrone, die ja eine Krone ist. Es hat ja jeder Herrscher auch eine Hauskrone gehabt, die halt ihm persönlich gehört hat.
Und, diese
Krone hat machen lassen der Rudolf II. In Prag.
Das ist der Sohn von diesem Ferdinand gewesen, der diese Wunderkammer...
Der Enkel,
Entschuldigung.
Diese Vermeinkrone, diese wunderbar, die hat, ist halt nicht Glitzer, sondern die ist halt eine Goldschmiedearbeit vom Feinsten und vom wirklich toll. Und das Schwert, also das Zepter, das Reichs-, also das österreichische Zepter und den Reichsapfel.
Mhm.
Und diese Krone ist eben, wie gesagt, aus dem frühen 17. Jahrhundert, späten 16., frühen 17. Jahrhundert. Normalerweise sind die Kronen gebrochen worden nach dem Tod von einem Herrscher. Das heißt, sie sind, hat niemand anderer verwendet.
Mhm.
Und die ist aber nicht gebrochen worden, die ist übergeblieben.
Mhm.
Und die haben wir dann 1804 verwendet als österreichische
Kaiserkrone. Der Franz dem Ersten dann.
Dann war es Franz der Erste, genau.
Mhm.
Und weil wir schon beim Franz sind, können wir gleich weitergehen, weil er war ja auch
der Zweite.
Und der Zweite war er eben als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation.
Mhm.
Und auch diese Reichsinsignien sind in der Schatzkammer.
Mhm. Und die haben ja eine besonders interessante Geschichte, weil das sind ja eigentlich die Deutschen, also vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, die Insignien. Und das gibt es ja seit dem Mittelalter.
Ja.
Und diese Reichsinsignien sind auch eine Krone, ein Zepter und ein Reichsapfel.
Kreuz.
Und ein Kreuz. Und das ist halt immer wieder weitergegeben worden. Und bis auf eine ganz kurze Periode der Wittelsbacher waren ja eigentlich die Habsburger immer die Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, deutsche Nation.
Ab Mitte des 15. Jahrhunderts.
Genau. Jedenfalls, und diese Reichsinsignien waren nicht in Wien lange Zeit, sondern in Nürnberg, weil da war quasi das...
Ja, warum in Nürnberg? Ich meine, das ist...
Weil das ja eine Pfalzstadt war, oder?
Schon, aber eigentlich hätten sie ja nach Aachen gehört. Aber ich meine, egal.
Wurscht. Sie waren halt in Nürnberg?
Sie waren in Nürnberg, ja.
Und warum sind sie dann von Nürnberg nach Wien?
Ganz einfach, weil um 1800 Napoleon nach Osten gerückt ist und immer näher gekommen ist und man Angst gehabt hat, dass er erstens einmal... die an sich nimmt.
Ja.
Und zweitens war ja so, dass es hat sich ja zu Napoleons Zeiten am Rhein der Rheinbund gegründet.
Aha.
Und der Rheinbund hat sich unter das Protektorat sozusagen vom Napoleon gestellt, also unter den Schutz. Das war ja auch der Grund, warum der Kaiser Franz II. Erste das Reich aufgelöst hat.
Aha.
Weil das Reich war ein Wahlkaisertum, das Heilige Römische Reich. Und man hat Angst gehabt, dass man den Napoleon zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches wählt.
Also, dass man quasi den Titel verliert und dem Franzosen geben muss.
Sozusagen. Ne? Und darum, und das hätte das Ganze natürlich noch unterstrichen oder vielleicht auch leichter gemacht, wenn der Napoleon die Reichsinsignien an sich genommen hätte.
Sicher, okay, also das hat man quasi...
Das haben wir in Sicherheit gebracht nach Wien. Und wie der Napoleon nicht mehr an der Macht war, hat der Franz wahrscheinlich gesagt,
jetzt ist schon da.
Jetzt lassen wir es gleich da.
Mhm.
So, dann ist gekommen der Zweite Weltkrieg.
Viele, also hunderte Jahre später ungefähr.
Ja. Und Hitler ist gekommen und hat gesagt, na, Hitler
Wien
hat ja Wien.
Wien ist ja die tollste Stadt nach Linz, aber...
Ja. Aber diese Perle lasse ich Wien nicht und hat es wieder nach Nürnberg zurückgebracht. Okay. Da sind diese Reichsinsignien teilweise ausgestellt worden. Und dann, wie es brenzlig geworden ist, sind sie in einen Bunker gekommen. Und wie es noch brenzlicher geworden ist und die Amerikaner wirklich schon in der Nähe waren, haben wir es in einen anderen Bunker gebracht und in eine Nische und vermauert.
Mhm. Crazy.
Und die Amerikaner haben aber dann nach dem Krieg, also knapp nach dem Krieg, natürlich gewusst, dass die da waren. Und es hat einen Mann gegeben, der eben erreicht hat, dass die Amerikaner gesagt haben, nein, sie werden die Reichsinsignien nicht nach Amerika mitnehmen. Und da hat er gesagt, wo die sind. Und die Amerikaner haben gesagt, ja, aber die waren in Wien. Also die kommen
also
wieder
nach Wien.
Also
das heißt, die Amerikaner haben dafür gesorgt, dass die Reichsinsignien wieder zurück nach Österreich gekommen sind. Aha.
Genau, und da sind sie jetzt ausgestellt und glitzern auch nicht.
Na, glitzern nicht, aber ich muss sagen, als ich die mir das letzte Mal eben angeschaut habe, ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt von diesen Dingen, weil man nämlich davor steht, so als ganz normaler Mensch, Österreicherin im 21. Jahrhundert und sich denkt, ich kann diese Sachen anschauen und das ist, weiß ich nicht, vor 200, 300, 400, 1000 Jahren war das wirklich das Symbol, absolute Symbol der Macht. Und das ist, finde ich, so beeindruckend, dass man sich das jetzt einfach anschauen kann.
Ja, auch, aber die Sachen haben wir auch.
Ja, eben.
Es nutzt nichts. Also die haben, es hat was.
Und die sind wirklich sehr toll. Was uns, oder was mich jetzt zu einer anderen Frage bringt, nämlich Dinge, die nicht nach Amerika gebracht wurden, aber aus der Schatzkammer nach Kanada. Und wir wollen jetzt keine Bewertung darüber abgeben, was mit dem Zeug passieren soll. Also ich sage jetzt mal despektierlich Zeug. In Wirklichkeit sind es natürlich grandios wunderschöne Steine, Edelsteine und Juwelen. Wir sprechen von dem, wie sagt man dazu jetzt eigentlich?
Tja, das ist ja Schmuck. Diadem und Schmuck. Das Diadem ist ja, oder diese kleine Krone, oder ich weiß gar nicht, ob es klein war, von der Elisabeth, die ist ja verschwunden. Aha. Aber eben Schmuckstücke, diese Smaragduhr und eine Hutnadel, eine Agraffe. Agraffe mit einem 137 Karat schweren Stein.
Aha. Der gute alte Florentiner. Ja, ist da jetzt da drinnen. Also der Punkt ist, es war Schmuck in dieser Schatzkammer, in der Vitrine Nummer 13.
Genau.
Und gegen Ende des Ersten Weltkriegs, also 1918, hat der Kaiser Karl der Erste veranlasst, dass aus dieser Vitrine 13 die Schmuckstücke entnommen werden und hat sie in einen Koffer getan und seine Frau und er sind mit diesen Schmuckstücken nach, wohin eigentlich, in die Schweiz gefahren, oder?
Nein.
Nein?
Nein. Er hat es entnehmen lassen von einem Vertrauten, dem Grafen Berchtold, früherer Außenminister, der Mensch, in dessen Palais das Ultimatum an Serbien unterschrieben worden ist, also auch kein unbeschriebenes Blatt.
Und, Auslöser vom Ersten Weltkrieg.
Ja, ich meine, das war halt nicht er bestimmt, aber...
Es war dort.
Aber es war halt dort.
Der Grafen Berchtold.
Ja. Und der hat das ganze Zeug nicht in Edwies gegeben. Mhm. Also diese Zeit hat man sie offensichtlich nicht genommen, sondern die sind in Papier eingewickelt worden. Ich weiß nicht, ob das best Papier ist, weil man der Juwelier Köcher, der jetzt in Kanada war, hat ja gesagt, die waren in Papierl eingewickelt. Mhm. Also ob das
Original-Papierl
ist, weiß man nicht. Hat es in den Koffer getan und ursprünglich wollte er noch einige Tage in Wien bleiben, aber hat angeblich vom Polizeipräsidenten Schober damals, hat man bekommen den Rat, das noch in derselben Nacht in die Schweiz zu bringen. Das hat der
Schmuck.
Ja, den Koffer halt, was immer drinnen war. Und das hat eben dieser Berchtold gemacht. Aha. Ja, der
und dann?
Und dann hat er es dort irgendwo aufbewahrt. Oder hat das damals schon dem Baron Steiner übergeben? Das weiß ich nicht. Und dann ist es in der Schweiz gewesen, nehme ich eher an, in einem Schließfach. Der Karl ist ja noch in Wien geblieben. Aha. Und die Zita, beziehungsweise in Österreich. Weil der Karl hat am 11. November verzichtet auf die Anteilnahme an den Regierungsgeschäften. Aha. Das heißt, er hat nicht
abgedankt.
Nicht abgedankt, das hat ihm die Zita verboten. Und hat ihm nicht an den Regierungsgeschäften mehr teilgenommen. Ist am 12. November ist die Republik ausgerufen worden.
Die erste?
Der Staat Deutsch-Österreich war ja schon gegründet. Der ist ja am 30. Oktober gegründet worden.
Ich glaube, da haben wir mal eine Beziehung von Wien.
Haben wir ganz sicher gemacht. Und der Karl ist aus Schönbrunn ausgezogen und ist nach Eckartsau. Mhm. Eckartsau war noch im Privatbesitz der Habsburger. Ist dort geblieben und hat dann...
Ist dann in die Schweiz ausgereist. Ist
bis, ja, genau.
Aber jedenfalls, und diese Juwelen, ich meine, das kann man jetzt eh überall nachlesen, wie die dann vermeintlich mit der Zita nach Kanada gekommen sind.
Ja, nicht vermeintlich. Die sind gekommen mit der Zita nach Kanada. Okay. Das weiß man ja.
Aber bis 1. November...
Und das haben wir es nicht gewusst. Bis November 2025.
Ja.
Ja, aber da können wir ja dann
in einer nächsten Folge können wir dann darüber sprechen, was mit echt und falsch und schätzen zu tun hat. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, von Schätzen können wir uns glücklich schätzen, dass es die gibt. Wer ein glänzendes Erlebnis haben will, der spaziere im Anschluss an eine Erzähl mir von Wien-Führung zum Beispiel von der Fritzi mit uns durch die Gegend und kehre vielleicht in ein Lokal ein, das im 1000 Things Erlebnis und Kulinarik Buch 2026 empfohlen ist, das man auf 1000thingsmagazine.com/shop bestellen kann. Und Erzähl mir von Wien-Hörerinnen und Hörer bekommen den Versand kostenlos, wenn Sie den Gutscheincode Erzähl mir von Wien 1000 eingeben. In diesem Sinne, au revoir und Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.